Bis jetzt haben wir Folgendes gesehen in der Serie von der Ruth. Wir haben eine Frau gehabt, Naomi, die ist mit ihrer Familie aufgrund von einer Hungersnot nach Moab gezogen. Und Moab war ein Ort, wo der Israeli ein verfindetes Volk gewohnt hat. Und wo die dort hergekommen sind, ist eigentlich alles der Bach abgegangen, wo der Bach abgehen konnte. Naomi hat ihre Herkunft verloren. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihre Kinder verloren und damit ihre Identität verloren. Als nachher die Hungersnot vorbei war, ist sie als gebrochene Frau wieder zurückgekehrt, die das Gefühl hatte, Gott hat mich verlassen. Doch Gott hat sie nicht verlassen, sondern Gott hat ihr die Ruth an die Seite gestellt. Und die Ruth macht ein völlig verrücktes Versprechen aus dem Nichts heraus. Sie sagt, ich werde dich nie mehr verlassen. Bei der Ehe verspricht man sich treu bis zum Tod. Die Ruth geht sogar über den Tod heraus, indem sie sagt, wir werden sogar nebeneinander begraben werden. Trotzdem, bei der Rückkehr ist Naomi recht verbittert. Doch, wir haben im Kapitel 2, letzten Sonntag gesehen, Gott greift ein. Und es tut sich ein Hoffnungshorizont auf. Auf eindrückliche Art und Weise heisst es dann im Kapitel 2, es traf sich aber. Gott fährt an, seine Fäden spinnen. Das droht zufälligerweise gerade auf dem Feld vom nahen Verwandten Boas landet. Und der Boas entpuppt sich plötzlich als ein Hoffnungsträger. Was wir heute im Besonderen werden sehen. Und ich freue mich ganz fest auf den Text. Wir möchten den miteinander hören in einer szenischen Lesung nach der Luther-Übersetzung.
Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr:
Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, würfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin. So wird er dir sagen, was du tun sollst.
Sie sprach zu ihr:
Alles, was du mir sagst, will ich tun.
Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge, und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor. Und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach: Wer bist du? Sie antwortete:
Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser.
Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen, gut, so mag es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Und er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach: Nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf. Und sie hielt es hin. Und er maß 6 Maß Gerste hinein und lud ihr es auf. Und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach:
Wie steht's mit dir, meine Tochter?
Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte, und sprach:
Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen.
Sie aber sprach:
Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende.
Wir möchten gerne beten zum Anfang. Jesus, himmlischer Vater, ich danke dir für den wunderbaren Text aus deinem Wort heraus. Und ich bitte, dass du ihn heute am Morgen lebendig machst für uns. Dass die Schallwellen, die ich aussende, dürfen in die Herzen gehen und uns treffen. Amen. Ja, wenn wir rausschauen, dann merken wir, im Moment fallen die Blätter von den Bäumen. Und die Bauern haben ihre Vorratskammern bereits gefüllt für die längere Kältezeit, die vor uns steht. In unserem Text werden im Moment die Vorratskammern gerade so richtig aufgefüllt, denn es ist Erntezeit. Und man begegnet da Boas, einem edlen Grundbesitzer, der gerade so richtig in seinem Element ist. Es heisst da im Text drin, und er worflet. Worflet bedeutet, du nimmst Gerste, wirfst sie in die Luft. Und wenn am Abend so die Luft vom Mittelmeer anfängt, so ein bisschen durchs Land durchpfeifen, dann wird in der Luft drin, die Spreu, die leichter ist, weggewindet. Und was am Schluss runterfällt, das ist dann der Ertrag. Also man kann also sagen, mit anderen Worten, es regnet da im Moment Weizenkörner. Und das ist ein Zahltag für den Boas und seine Arbeiter. Die haben sich jetzt monatelang auf dem Feld abgemüht und jetzt fallen da die Körner am Boden und es ist Zahltag. Und darum ist die Erntezeit ganz eine grosse Freudezeit da in unserem Text inne. Mitten in dieser Freudezeit inne hat eine Frau, nämlich die Naomi, also die Schwiegermutter von der Ruth, eine eigenartige Idee. Vers 1. Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestätte suchen, dass dir's wohlergehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf der Tenne. So bade dich, salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Naomi hat hier eine eigenartige Idee. Liebe Ruth, du dich einmal richtig waschen und dann du dich parfümieren. Und dann leist du das schönste Abendkleid an und dann machst du dich auf zu der Tenne, wo der Boas ist. Das klingt ja mal schon ziemlich verheißungsvoll. Geht weiter. Gib dich deinem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo es sich hingelegt hat. Und geh hin und decke seine Füße auf und lege dich hin, so wird er zu dir sagen, was du tun sollst. Gib dich ihm nicht zu erkennen. Und wenn er dann am Schlafen ist, schlüpf unter seine Bettdecke. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört. Ist ein bisschen ein fragwürdiger Ratschlag, oder? Also ich denke, jetzt niemand von euch, Müttern oder Vätern, würde ihrer Tochter den Ratschlag geben für das erste Date. Wart, bis er ein paar Drinks hat. Und wenn er nachher im Bett liegt, dann schleich dich unter seine Decke und nutze deine Chance. Nein. Oder auch nicht im Sommerlager. Wart, bis er schlaft. Und dann schlüpf dich in den Schlafsack hinein und dann frag, was kann ich für dich tun? Nein. Also, ich glaube, da können wir offen sein miteinander. Der Text hat ein bisschen etwas Anrüchiges. In der Sonntagsschule ist das immer alles, wie ich es einmal gehört habe, so, ich sage es mal, ganz züchtig und moralisch korrekt abgelaufen. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir den Text anschauen, ist da etwas Anrüchiges. Oder wie wollen wir das verstehen? Spannend ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Kommentare anschauen, dann findet man beides. Es gibt gewisse Kommentare, die sagen, ganz klar moralisch verwerflich, Naomi war prägt von Moab. Und Moab, das war ein Ort, der bekannt war für eine sexuelle Zügellosigkeit und die gibt dementsprechend auch nicht einen Rat, der moralisch sehr hochstehend ist. Andere Seite? Nein. Naomi, das ist eine so dermassen grosse Glaubensheldin. dass sie nämlich der Ruth und sogar im Boas eine grosse Tugendhaftigkeit zutraut und sie somit im grossen Vertrauen der souveränen Hand von Gott überlässt. Was gilt jetzt? Was haben wir da im Text drin? Nach längerer damit befassen, bin ich der Meinung, es ist glaube ich, nicht der beste Ratschlag, den Naomi da ihrer Schwiegertochter gibt. Und zwar ist bis jetzt Naomi nicht für die besten Beziehungsratschläge aufgefallen in unserem Text. Weil sie hat zum einen ihre Söhne, obwohl das verboten ist, mit moabitischen Frauen verheiraten. Und zum anderen merken wir da, dass sich der Boas in diesem Text auch nicht so wohl fühlt. Und zwar heisst es im Vers 14, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Also, ich denke, es ist nicht der einwandfreiste Ratschlag, den wir hier einfach mal haben. Jetzt ist die Frage, wie reagiert Ruth? Vers 5, sie sprach, alles, was du mir gesagt hast, das will ich tun. Jetzt ist meine erste Frage, was können wir jetzt aus dieser ersten Sequenz für uns mitnehmen? Und ich glaube, unglaubliche Ermutigung. Und zwar, obwohl Ruth ihre Beziehung nicht mit dem moralisch perfekten Vorschlag startet, ist Gott gnädig. Ist Gott gnädig. Und das gilt auch für uns. Auch wenn wir in unserem Leben falsche Entscheidungen getroffen haben. Sogar viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Ist Gott gnädig. Ist Gott gnädig. Psalm 103. So weit wie der Himmel über dieser Erde ist, lasse ich Gnade walten über denen, die mich fürchten. Gott bleibt ein guter Vater. Auch wenn wir, wie wir dazu tendieren, mal lieber eine Abkürzung nehmen. Oder mal links statt rechts gehen. Oder sogar seinen Ratschlag ab und zu einfach in den Wind schlagen. Er bleibt ein guter Vater. Und er gibt dich so schnell nicht auf. Gott gibt dich so schnell nicht auf. Er ist trotzdem da, nimmt dich immer wieder an und führt dich wie ein guter Vater sein Kind, wenn es vom Weg abkommt, immer wieder zurück auf die Strasse. Wer von euch hat alles ein Navigationssystem? Ja, ziemlich viel. Das hat es auch im Handy. Die, die ein Handy haben, haben automatisch eins. Wenn man ein Navigationssystem hat, ist es unmöglich, sich zu verfahren, oder? Nein, man verfahrt sich die ganze Zeit mit dem Navigationssystem. Was passiert, wenn man sich verfahrt? Route wird neu berechnet. Wieder falsch, Route wird neu berechnet. Wieder falsch, Route wird neu berechnet. Und dann wissen wir was? Mit Gott ist es genau gleich. Wenn wir eine Abkürzung nehmen, wenn wir irgendwo wieder mal einen Ratschlag im Wind rausschlagen, ist Gott so gnädig, dass er die Route von unserem Leben immer neu berechnet. Der David drückt das so poetisch schön aus im Psalm 139, Vers 9. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wir haben es mit einem viel gnädigeren Gott zu tun, als wir uns das jemals vorstellen können. Mit anderen Worten, Gott funktioniert noch viel besser als ein wunderbares Navigationssystem. Er reißt uns auch am äußersten Zipfel von unseren falschen Entscheidungen, wenn wir ihn machen lassen, wieder zurück und führt uns auch nach x-ten Mal immer wieder zurück auf den richtigen Weg. Gott geht sogar noch weiter. Das ist jetzt langsam nicht mehr verständlich für mich. Er nutzt sogar falsche Entscheidungen in seiner Souveränität. Und braucht sie zum Segen für uns. Also zum Beispiel der relativ zweifelhafte Ratschlag von der Naomi nimmt er und führt Ruth und Boas zusammen. Er hat sogar den falschen Ratschlag von der Naomi gebraucht, nämlich ihre Söhne an moabitische Frauen zu verheiraten. Und nimmt eine moabitische Frau und baut sie in seinen Heilsplan ein. Das ist unser Gott. Gott ist so souverän, dass er Tiefpunkte von unserem Leben brauchen kann. Egal, ob sie selber verschuldet sind oder nicht, um uns damit zu segnen. Ich denke an Leute, die Drogen genommen haben früher und heute Leute aus dem Drogensumpf rausretten können. Ich denke an Menschen, die Konkurs gegangen sind finanziell und heute von Gott mehr bekommen als finanzielle Segen. Ich denke an Leute, die vielleicht verletzt worden sind in der Vergangenheit und etwas Schlimmes erlebt haben, die heute Werkzeuge sind in Gottes Hand, um anderen ein Stütze zu sein in der Not. Wie viele von euch können zurückschauen auf ihr Leben und sagen, meine Güte, habe ich es verbockt. Und ist Gottes Gnade gross gewesen mit meinem Leben. Es geht mir überhaupt nicht heute am Morgen darum, zu entwarnen. Ist gar nicht so schlimm, wenn eine falsche Entscheidung treffen. Doch ist es schlimm, weil es gegen Gottes Willen ist. Aber was der Text uns da damit ein bisschen mitteilt, ist, Gottes Gnade ist viel grösser. Und er ist ein guter Vater. Das heisst nicht, dass du das, was du gemacht hast, gut ist. Aber es heisst, dass Gott gut ist. Nach dieser ermutigenden Sequenz gehen wir wieder zurück in die fragwürdige Sequenz. Vers 6. Ruth ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge. Und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und Ruth kam leise und deckte seine Füße auf und legte sich hin. Also Ruth schlicht sich da an, wie ein japanischer Ninja in der Nacht, irgendwo so, und schlüpft unter seine Decke. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal verwacht bist um Mitternacht und es ist eine Person unter deiner Decke gewesen, die nicht eine bekannte Person von dir ist. Also ich hoffe nicht, dass das schon jemals der Fall war. Wie würdest du reagieren? Ich persönlich würde extrem verschrecken, wenn nicht meine Frau plötzlich unter meiner Decke ist. Und so geht es einem Boas. Vers 8. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und drehte sich um. Der hat völlig verschrocken und irgendwie gerade, was ist da los? Wir können zufällig dazu noch davon ausgehen, dass der Boas wahrscheinlich nicht verheiratet war, weil es ist im Text nicht erwähnt. Also wir können davon ausgehen, dass der Mann wahrscheinlich noch nie neben einer Frau verwacht ist. Also der Schockmoment wird noch um einiges grösser sein bei ihm. Vers 9. Er sprach, wer bist du? Und Ruth stellt sich dann vor, ich bin's. Und sie sagt dann etwas Eigenartiges. Breite den Saum deines Gewanders über deine Magd. Denn du bist ein Löser. Was sagt da Ruth genau? Ruth sagt da Folgendes. Sie unterbreitet im Boas um Mitternacht unter der Bettdecke ihre Heiratsabsichten. Sie sagt da nicht, willst du mich heiraten, sondern sie sagt, ich will von dir geheiratet werden. Sie geht damit sogar über den Rat von der Naomi aus. Naomi hat ihr gesagt, er wird dir sagen, was du tun sollst. Aber Ruth sagt da ziemlich genau zu dem Mann, was er soll tun. Also, was wir da haben, ist schon heute wenig, aber damals wirklich revolutionär. Also, wir müssen uns vorstellen, eine ausländische, kinderlose Witwe aus einem verfeindeten Volk, wo als nicht einmal Magd, sondern Hilfsmagd mit grosser Gnade auf einem Feld von einem angesehenen, älteren, edlen, jüdischen Grundbesitzer schafft, schleicht sich zur Nacht unter seine Bettdecke und macht am 12. eine Art Heirat mich Antrag. Und das ist verrückt. Wir müssen wissen, die Ruth macht da Gebrauch von einem alttestamentlichen Gesetz, und zwar im 5. Mose 25, gibt es die Schwager-Ehe. Das heisst, die Bibel hat vorgesorgt, weil Witwen sind, vor allem kinderlose Witwen, sind Leute, die total schutzlos ausgeliefert waren. Und darum hat Gott in seiner weisen Voraussicht die Schwagerehe definiert. Und das heisst, der nahe Verwandte war geheissen, die Person zu heiraten, damit sie wieder einen Schutzherr, sage ich jetzt mal, hat. Der Punkt ist aber, der Boas war gar nicht der nächste Verwandte. Also er hätte das da auch per Gesetz gar nicht machen müssen. Jetzt ist die Frage, wie reagiert der Boas? Vers 11. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Der Boas sagt, ja, ich will. Und er lobt Ruth sogar noch. Er sagt, schau mal, deine Liebe. Es geht da nicht um die Liebe zum Boas, sondern es geht die Liebe von der Ruth, die sie für ihre Schwiegermutter hatte. Die Ruth hat so ein unglaubliches Risiko eingegangen. Sie hat ihren Ruf aufs Spiel gesetzt, um ihrer Schwiegermutter zu helfen und ihrer Schwiegermutter durch eine Hochzeit mit dem Boas wieder neuen Schutz und wieder neue Versorgung zu gewährleisten. Und das ist eine aufopfernde Tat. Und der Boas ermutigt sie dann, dass es gefährlich ist, über Nacht wieder heimzugehen und bleibt noch da. Und wir können davon ausgehen, das muss ich wirklich so sagen, die beiden haben nicht miteinander geschlafen, in unserem Text drin. Sondern es heisst explizit im Vers 14, dass die Ruth nachher zu seinen Füßen gelegen und so geblieben ist. Und sich dann am Morgen früh aufgemacht hat und beim Morgengrauen wieder gegangen ist. Mich hat an dieser Geschichte, der zweiten Sequenz, etwas mega berührt. Und zwar der Boas. Er zeigt sich als ein Mann, der eine grosse Verantwortlichkeit an den Tag legt. Ich glaube, man könnte offen sein. Der Boas war ein gewöhnlicher Mann. Er war zwar älter, aber der Boas hat auch noch sexuelle Begierden gehabt. Und ich glaube, wenn man so in diesem Freudentaumel ist von der Erntezeit, sowieso noch etwas getrunken hat und das Herz sich fröhlich fühlt und dann in der Nacht zufälligerweise eine Moabiterin unter der Decke hat, wo sich frisch gemacht hat, gewaschen ist, gesalbt hat, das schönste Kleid an hat und noch Heiratsansichten bekundet. Ich glaube, da hat es auch eine sexuelle Versuchung drin. Weil damals sind sogar Mägde häufig auf dem Feld einfach vergewaltigt worden. Darum nimmt sie den Boas den Schutz. Also der Boas hat da eine Möglichkeit gehabt, sich sexuell zu verunreinigen. Aber er hat widerstanden. Wir sehen Folgendes. Der Boas schaut nicht nach einer guten Zeit, sondern er schaut nach einem guten Erbe. Der Boas schaut nicht, was er jetzt gerade im Moment bekommen kann, sondern er schaut, was er einmal hinterlassen kann. Und das finde ich berührend. So oft beschäftigen wir uns doch Tag ein, Tag aus, was kann ich jetzt gerade für ein Bedürfnis stillen? Nicht so der Boas. Der Boas fragt sich viel eher, was kann ich eines Tages meiner Nachwelt hinterlassen? Wo kann ich eines Tages Segensspuren hinterlassen, die Bestand haben? Ich glaube, von ihm können wir extrem viel lernen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir lernen, auch wenn das heute in einer Zeit, wo Lustbefriedigung das höchste Gesetz ist, lernen von ihm, einfach zu sagen, soll ich jetzt das machen? Ohne mich. Willst du dort herkommen? Ohne mich. Wir werden das ohne mich. Wenn wir wirklich wollen, Jünger, Männer, Frauen nach Gottes Herz sein, ist das Wort ganz zentral in unserem Leben. Und so schnell wollen wir irgendwie, ja, ich bin gerade dabei, aber Gott auch noch, und dann sind wir irgendwo dazwischen. Einfach zu sagen, nein, mache ich nicht. Oder wie es der Uli Maurer gesagt hat in diesem Video, keine Lust. Keine Lust dazu. Da mache ich nicht mit. Wenn ihr alle links geht, ich gehe rechts. Okay, geht ihr rechts, ich gehe links. Ich höre Jesus. Ich könnte gerne euch verunreinigen, mache ich nicht. Nein, Gott hat Besseres mit mir vor. Ich will mal ein Erbe hinterlassen, das Bestand hat. Bis in alle Ewigkeit. Also lenke mich nicht ab. Ich habe etwas Besseres vor, ich diene Jesus. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nicht nach dem, was auf der Erde ist, sondern nach dem, was droben ist. Der Boas hat da eine Perspektive in dem Ganzen. Eine Perspektive. Und ich träume davon, dass wir wieder Menschen werden, die diese Perspektive haben. Nicht einfach fürs kurze Vergnügen, sondern fürs ewige Vergnügen. Dass man sagt, hey, meine Güte, für was lebe ich? All diese Vergnügungen, die werden sowieso mal im Himmelreich getoppt werden. Multipliziert mit ein paar Milliarden. Das ist alles nichts. Ich möchte die kurze Zeit, die mir bleibt, nutzen, um Segensspuren hinterlassen, dass eines Tages eine spätere Generation in diesen Spuren, die ich hinterlasse, darf laufen. Darf von meinem Segen profitieren. Um das geht es. Und was hinterlässt der Boas? Seine Familiengeschichte wird zu der Erlösungsgeschichte. Zuerst kommt der Obed auf die Welt, irgendwann ist der Isai und dann der David und dann Jesus. Mit anderen Worten, der Mann hat die grössten Fußstapfen hinterlassen mit seiner Treue und einfach auch mit seiner Ohne-mich-Mentalität, mit seiner Verantwortung, die man sich vorstellen kann, die wir uns vorstellen können. Der Name Boas bedeutet, in ihm ist Kraft. Und das war wirklich ein starker Mann gewesen, ein Mann, der Verantwortung übernommen hat. Es ist die Frage, wie hätte er das können? Oder? Ich meine, in so einer Versuchung, der Boas schützt nicht nur seinen Ruf, sondern er schützt auch noch den Ruf von der Ruth und übernimmt Verantwortung für alle. Von wo hätte er das gehabt? Also, ist das so, gibt es einfach Leute, die es haben oder nicht? Von wo hätte er das? Und ich glaube, der Boas hat die Kraft von der Gnade Gottes gekannt. Und zum Schluss meiner Predigt möchte ich nur eine versteckte geistliche Botschaft anschauen, die man auch noch in unserem Text findet. Wo man vielleicht erst bei einem zweiten Blick entdecken. Die Ruth hat zu einem verfeindeten Volk gehört und ist darum aus dem Heiligtum, also mit anderen Worten von der Gegenwart Gottes, ausgeschlossen gewesen. Die Ruth war eine kinderlose Witwe und ist darum ihrem sicheren Ruin überliefert gewesen. Und sie hat einen Löser gebraucht, der sie aus ihrem Status löst. Der Boas kommt, sieht ihre Hilfsbedürftigkeit, erbarmt sich ihrer, indem er sie annimmt und sie heiratet. Und er gibt ihr eine völlig neue Identität. Und zwar gibt er ihr eine neue Familie, einen Besitz und Reichtum. Auch wir Menschen sind aufgrund von unserer Sünde aus der Gegenwart Gottes ausgeschlossen. Und zwar von Natur aus. Auch wir sind damit, genau wie in Ruth, schutzlos unserem eigenen Ruin überliefert. Doch Gott sieht unsere Hilfsbedürftigkeit und erbarmt sich in Jesus Christus über uns. Und zwar, indem er sich uns freundlich zuwendet und ans Kreuz geht. Und zum Schluss uns eine Liebe zeigt, wo näher und intimer ist als jegliche menschliche Bindung. Mit was hört die Bibel auf? Offenbarung 19. Das Hochzeitsfest. Mit anderen Worten, wenn wir in den Himmel aufgehen, dann wird eine Nähe zwischen Menschen und Gott stattfinden, wo jegliche Intimität zwischen Mann und Frau nur ein seichter Vorgeschmack ist. Es findet eine Nähe statt mit Gott, das 1. Johannes 3, Vers 2 sagt, und wir werden Gott sehen, wie er ist. Es ist noch viel mehr, als da in dieser Geschichte angedeutet wird. Und Gott gibt uns, wie der Boas der Ruth, schon jetzt eine völlig neue Identität. Er macht uns zu Familienmitgliedern und gibt uns seine Herrlichkeit als Besitz. Mit anderen Worten, wir finden in diesem Text ein Evangelium. Und ich glaube, der Boas, und das merken wir aus der ganzen Geschichte heraus, auch wie er redet und wie er sich gibt, ist ein Mann, der Gnade Gottes eingeatmet hat. Und zwar Tag ein, Tag aus. Und ich glaube, je mehr wir verstehen, was Jesus für uns wirklich gemacht hat und was er aufgegeben hat, umso mehr wird unser Innere umgestaltet werden, dass wir auch können feststehen und nicht einfach immer wanken oder mal dort, mal da, sondern zu Verantwortungsträger werden. Die Liebesgeschichte in unserem Text ist nichts anderes als die Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen. Es heisst am Anfang wunderschön im ersten Vers, ich lese es noch einmal: Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestätte suchen, dass es dir wohl ergehe. Wir alle haben einen Boas in unserem Leben, der uns errettet und uns einmal eine Ruhestatt wird geben, wo es uns wohlgeht. Und der Boas heisst Jesus Christus. Und Jesus sagt wunderschön, Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Ich gebe euch Ruhe. Jesus möchte dir eine Ruhe in dein Leben hineingeben, wo alle Ruhe übersteigt, die du dir jetzt schon vorstellen kannst. Ein Frieden, eine Freiheit, auch eine gewisse heilige Gelassenheit. Und am Schluss füllt der Boas noch das Kleid von der Ruth und man geht davon aus, dass es etwa 30 Kilo waren. Also völlig im Übermass. Gott beschenkt uns mit Jesus völlig im Übermass. Er ist ein guter und ein gnädiger Gott. Und das steht dir zur Verfügung. Aber du musst es ergreifen. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für die Schätze, die du in deinem Wort drin für uns bereithaltest, aber vor allem in dir als Person zugänglich ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir das ergreifen dürfen, dass wir zu verantwortungsvollen Personen werden dürfen, die verantwortungsvoll mit uns selber umgehen, aber auch mit den Nächsten. Dass wir die Gnade von dir immer mehr dürfen einatmen lernen und dürfen lieben lernen und dass das unsere grösste Freude werden. Du, Jesus. Amen.